Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 9. August.
For the land of the free and the home of the brave.
Thank you very much, Dina Carter. A beautiful, beautiful national anthem. The final debate before Super Tuesday begins right after this quick break.
In der Demokratie sind hart ausgetragene Machtkämpfe, auch die zwischen Politikern der gleichen Farbe, keine Rüpelhaftigkeit, sondern Teil der demokratischen Normalität. Erst im Ringen der Kontrahenten erkennt das Publikum doch die charakterliche Eignung und die inhaltliche Substanz. Der innerparteiliche Wahlkampf ist nichts anderes als ein öffentlich geführtes Bewerbungsgespräch. Es schadet dem Kandidaten nicht, es definiert ihn. Wir erinnern uns, erst in der Auseinandersetzung mit Hillary Clinton konnte Barack Obama, der Jungsenator aus Illinois, zeigen, wer er wirklich war und was er drauf hat. Hier wirft ihm Hillary Clinton vor, sich positiv über Ronald Reagan geäußert zu haben, den großen Präsidenten der Republikaner. Und was tut Obama? Er pariert, er geht zum Gegenangriff über. Sie, sagt er, saß doch im Aufsichtsrat von Walmart, als er auf den Straßen von Chicago für die sozial Schwachen gekämpft habe. Wahlkampffinesse vom Feinsten aus dem Jahr 2008.
The facts are that he has said in the last week that he really liked the ideas of the Republicans over the last 10 to 15 years.
That is not true. What I said was is that Ronald Reagan was a transformative political figure because he was able to get Democrats to vote against their economic interests to form a majority to push through their agenda, an agenda that I objected to because while I was working on those streets watching those folks see their jobs shipped overseas, you were a corporate lawyer sitting on the board of Walmart. I was fighting these fights.
Diese innerparteilichen Vorwahlen haben Obama nicht zerrieben, sondern geformt. 8 Jahre später. Andere Namen, aber das gleiche Prinzip. Erst in der Auseinandersetzung mit den diversen republikanischen Herausforderern, darunter Präsidentenbruder Jeb Bush, wurde Donald Trump für sein Publikum kenntlich. Der Immobilien-Tycoon und TV-Star war, das lässt sich auch im Rückblick nicht bestreiten, derjenige, der die Riege der traditionellen Parteiführer seiner Truppe deklassierte. Hier eine Szene, wo Trump Jeb Bush wegen dessen Unterstützung für den Irakkrieg von George W. Bush in den Senkel stellt. 2016 war das.
Obviously, the war in Iraq was a big fat mistake, all right? Now, you can take it any way you want. And it took Jeb Bush, if you remember at the beginning of his announcement, when he announced for president, took him 5 days. He went back. It was a mistake. It wasn't a mistake. Took him 5 days before his people told him what to say. And he ultimately said it was a mistake. There were no weapons of mass destruction.
Okay. All right. Governor Bush.
I could care less about the insults that Donald Trump gives to me. It's blood sport for him. He enjoys it, and I'm glad he's happy about it.
He but spent $22 million.
I am sick and tired of him going after my family.
Womit wir bei Robert Habeck, die Grünen und Markus Söder, CSU wären. Beide Politiker hatten im hierzulande gültigen System der Hinterzimmerdemokratie keine Chance. Annalena Baerbock zog intern die Frauenkarte, wie ihr Kontrahent mittlerweile offenbart hat, und ging nach einem Entscheid der Gremien, der dann von einem Nick-Parteitag der Grünen Partei bestätigt wurde, ungetestet in den Wahlkampf. Habeck dazu bei Sandra Maischberger.
Annalena hat viele Qualitäten und die Frage von Gleichberechtigung, von Emanzipation, also vulgo Frauenkarte, ist ein und auch ein entscheidendes Kriterium gewesen, aber es heißt ja nicht, dass nicht andere Qualitäten ebenfalls vorliegen.
Alle Fragen, die in amerikanischen Vorwahlen vorab gestellt werden, Wer bist du, lieber Kandidat? Wie authentisch ist eigentlich dein Lebenslauf? Wo liegen deine Leichen im Keller? Und wenn ja, wie viele eigentlich? All diese Fragen werden nun zum Entsetzen des deutschen Publikums im Schlussspurt einer Bundestagswahl beantwortet. Gestern Abend im ZDF-Sommerinterview.
68% der Deutschen sagen, Frau Baerbock ist nicht geeignet fürs Kanzleramt. Warum hatten Sie denn damals nicht den Mut, sich gegen die Frauenkarte, die Frau Baerbock gezogen hat, durchzusetzen?
Frau Baerbock ist geeignet fürs Kanzleramt. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Grünen stark werden. Und dann werden wir gucken, was dabei rauskommt, wie stark wir werden.
Aber warum soll es den Grünen besser gehen als der CDU? Armin Laschet wurde von der Führung der CDU aufs Schild gehoben, gegen die Schwesterpartei CSU und, ja, auch gegen das von den Meinungsforschern ermittelte Stimmungsbild seiner eigenen Truppe. Der Kontrahent Söder hatte sich in letzter Minute geradezu putschartig gegen diese CDU-Gremienwelt gestemmt und verloren. Er hat die Kandidatenkür verloren, aber eben nicht seine politische Statur und auch nicht sein Selbstbewusstsein.
Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit, sondern wir müssen jetzt zulegen. Wir müssen zulegen und mobilisieren in den nächsten Wochen.
Niemand weiß heute, ob Habeck oder Söder in einer Bundestagswahl tatsächlich überzeugender auftreten und dann auch besser abschneiden würden. Aber genau dieses Wissen hätte der öffentlich ausgetragene Machtkampf womöglich zutage gefördert. So aber bleibt bei den Wählern der Grünen und bei den Wählern auch der Konservativen das ungute Gefühl, man hätte ihnen aus unerfindlichen parteitaktischen Gründen die zweite Garnitur vorbeigeschickt. Das Gefühl kann trügen, wie eben besprochen. Aber demokratische Politik sorgt dafür, dass solche Gefühle beim Wähler gar nicht erst entstehen. Oder wie Edward Kennedy, der Bruder des großen John F. Kennedy, zu sagen pflegte, in der Politik ist es wie in der Mathematik. Alles, was nicht ganz richtig ist, ist falsch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bestsellerautorin Julie C. Unter Leuten, ihr großer Roman, spricht über die fehlende Streit- und Debattenkultur in Deutschland.
Also wir sind eine Demokratie, wir brauchen den Streit und natürlich findet er nicht nur in Talkshows statt und leider zurzeit auch nicht so oft im Parlament, wie ich es mir wünsche.
Der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel spricht über die USA, Deutschland und was Amerika jetzt von uns erwartet.
Ich finde, es hätte längst eine Initiative geben müssen, auf Biden zuzugehen oder die große Initiative, die er angestoßen hat, den Afrikanern und den Zentralasiaten mal eine Alternative zur chinesischen Seidenstraßeninitiative zu geben. Man hört fast nichts aus Europa dazu.
Unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, erklärt uns die neue Impflotterie von Amazon. Und unsere Frau in Frankfurt am Main, Annette Weißbach, spricht über Jens Weidmann und die steigende Inflation. Außerdem, wir schütteln den Kopf über die reichste Heulboje der europäischen Fußballwelt, Lionel Messi. Und wir freuen uns. Und zwar freuen wir uns über die sehr schöne Geste eines bayerischen Trompeters. Die Debattenkultur in Deutschland hat sich verändert. Oder doch nicht? Sie ist polarisierter, sagen die einen. Aber was sagt Julie C., eine der vielleicht wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen unseres Landes? Sie hat das Urbane schon etwas länger hinter sich gelassen, lebt auf dem Lande und ist neben ihrer literarischen Arbeit auch Verfassungsrichterin in Brandenburg. Das Ländliche tut ihrer Produktivität offenbar sehr gut. Ihre Werke wurden dutzendfach ausgezeichnet und in ihren Büchern geht es immer wieder um den Kern einer Gesellschaft. Und das war auch der Kern vom Kern eines Gespräches, das Michael Bröker mit Julie C. geführt hat. Das Miteinander und manchmal auch das Gegeneinander von Menschen hat die beiden beschäftigt.
Liebe Frau C., lassen Sie uns über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen.
Ja, sehr gerne.
Was hält uns eigentlich im Kern zusammen?
Optimalerweise sind wir uns über die grundlegenden Fragen des Zusammenlebens einig und können uns darauf verlassen. Also, was für eine Staatsform haben wir, was für ein Wirtschaftssystem, wie wollen wir miteinander umgehen? So ein paar Sittlichkeiten und Regeln des Alltäglichen, wie man sich benimmt, gehören auch noch dazu.
Im Moment, vielleicht ist es aber auch nur eine Berliner Bubble-Sicht, habe ich das Gefühl, so richtig viel hält uns gar nicht zusammen. Oder ist das nur diese Binnensicht aus einem aufgeregten Berliner Politikbetrieb?
Genau die Frage stelle ich mir auch oft, weil wenn man das medial verfolgt, also der Begriff Polarisierung oder Spaltung, der ist ja so inflationär geworden in der Beschreibung unseres Landes. Also man kann ja kaum noch einen Artikel lesen, ohne dass dieser Begriff auftaucht. Da könnte man wirklich meinen, wir sind so eine Art Druckkessel, der kurz vor der Explosion steht. Wenn man jetzt aber mal in seinen eigenen Alltag so hineinspürt, und ich glaube, da spreche ich auch nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für viele andere, merkt man zumindest außerhalb der sozialen Medien jetzt vielleicht doch nicht, also glücklicherweise, doch nicht ganz so viel von diesen Polarisierungen. Und man stellt doch fest, dass Leute auch es immer wieder schaffen, trotz allem ganz gut miteinander zurechtzukommen.
Gegenthese wäre, selbst im Freundeskreis hat man plötzlich in der Pandemie gemerkt, dass da Menschen ganz anders ticken. Wir müssen jetzt nicht über Impfpflicht reden, aber um das Verhältnis von Bürger und Staat und wie man Autoritäten anerkennt oder nicht, wie man sich verhalten soll. Da gab es richtige End-Friend-Debatten bei Facebook, weil der eine das gepostet hat und der andere das. Also ich hatte das Gefühl, es ist vielleicht dann doch gar nicht mehr nur noch eine soziale Netzwerkdebatte, sondern da sind wirklich Fragen aufgeworfen worden in den letzten 12, 15 Monaten, die zu einer neuen Definition des Selbst gefunden haben, wo man sich einsortieren will in dieser Gesellschaft.
Ja, fast spürt man manchmal auch so einen Druck, sich überhaupt einzusortieren, als ob es schwieriger würde, vielleicht auch zwischen den Fronten mal zu lavieren oder sich mit sich selbst auch nicht immer einig zu sein. Ich würde aber trotzdem es vielleicht ein bisschen gemäßigter beschreiben, als es zum Teil zurzeit auch Mode ist, weil ich sage mal so, politische Auseinandersetzungen auch bis hinein in Freundeskreise und Familien, das ist ja für sich genommen, also das ist nicht immer schön und erst recht nicht, wenn Freundschaften sich auflösen und Familien sich zerstreiten. Aber schauen wir mal zurück, auch in unsere eigene bundesrepublikanische Geschichte. Also es gab immer wieder Phasen von großen politischen Ereignissen oder Fragen, die dazu geführt haben, dass die Generationen untereinander, Eltern und Kinder oder eben auch Freundeskreise wirklich in starke Opposition zueinander gegangen sind. Und so sehr das auch schmerzt, natürlich privat, wenn einem sowas passiert, ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, weil wir als Gesellschaft, also wir sind eine Demokratie, wir brauchen den Streit und natürlich findet der nicht nur in Talkshows statt und leider zurzeit auch nicht so oft im Parlament, wie ich es mir wünsche. Er findet eben auch an Kneipentischen oder Abendessenstischen statt und das ist wichtig, weil wir auf diese Weise ja auch wieder sozusagen die nächste Stufe optimalerweise unserer Absprachen erreichen, ja, weil die können ja nicht für immer gelten. Dinge verändern sich, man muss sich neu finden und nie hat eine Seite recht, sondern es geht immer darum, sich auseinanderzusetzen und sich dann vielleicht so mehr oder weniger eines Tages in der Mitte zu treffen.
Ja, vielleicht haben Sie recht, unser Gedächtnis spielt uns einen Strich durch die Rechnung. Wir kommen beide aus dem Bonner Umfeld, überschaulich würde ich sagen, aber damals gab es natürlich auf den Schulhöfen auch die, Sie haben sich selber mal als eine bezeichnet, deswegen darf ich sagen, die linken Zecken und dann gab es die Popper und es gab schon auch, ich würde mal sagen, gesellschaftlich, sozial, kulturell kleinere Risse selbst auf dem Schulhof und es gab natürlich die großen Debatten wieder Bewaffnung oder Atomkraftwerke und so weiter. Also vielleicht ist es auch einfach nur, weil wir jetzt gerne uns in unsere eigene Polarisierung hineinreden, die gar nicht tiefer oder größer ist, als sie jemals war?
Ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht manchmal mehr so Befindlichkeiten eine Rolle spielen, als wirklich echtes Auseinanderdriften von Wertvorstellungen. Also wir können uns zurückerinnern an die Beispiele, die Sie genannt haben. Wir können auch an die Zeit der Wiedervereinigung denken, ja, was da aufeinander geprallt ist an Ansichten, wie es weitergehen soll mit unserem Land. Und der Gegensatz zwischen links und rechts, also auch die extremistischen Ränder, da gab es Phasen nach der Wende, gerade auch hier im Osten, da ist das gewalttätig auf den Straßen eskaliert. Auch in einem Ausmaß, was damals zum Teil in den Medien gar keine oder sehr wenig Beachtung fand. Da hatte man manchmal eher das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein bisschen übersehen wurde, was da los war. Führt vielleicht auch dazu, dass wir jetzt so im historischen Fehlgedächtnis irgendwie glauben, es wäre hier immer alles so harmonisch und friedlich gewesen und wir hätten uns alle lieb gehabt und auf einmal kommt Corona und alle hassen sich. Also ich glaube, ganz so ist das nicht. So ein Wahrnehmungsfilter, der manchmal vielleicht auch ein bisschen dann überspitzt und überzeichnet, ist, glaube ich, tatsächlich das Internet, weil erstens lädt es vielleicht ein, dann auch in der relativen Anonymität manches doch schneller und stärker auszudrücken als außerhalb dieser Welt. Und außerdem ist es eben alles nachlesbar. Ja, man kann es reproduzieren und sich wieder anschauen und dann türmt es sich aufeinander. Nichts verschwindet, all die Anfeindungen summieren sich und bleiben bestehen. Wenn man alles mitgeschnitten hätte, was in den letzten 30 Jahren sich die Leute so an den Kopf geworfen haben, an den Gartenzäunen und sonst wo am Familientisch, dann ergäbe das wahrscheinlich doch relativ analog gesehen, also parallel gesehen, eine ähnliche Menge an auch Unverschämtheiten und Übertreibungen, wie wir es jetzt im Internet lesen können.
In dem etwa einstündigen Gespräch zwischen Juli C. und Michael Bröker ging es natürlich auch um aktuelle politische Prozesse und natürlich um den Bundestagswahlkampf.
Ich kann mich einfach auch erinnern, dass ich alle 4 Jahre zu Wahlkampfzeiten immer ein paar Wochen vor der Wahl da sitze und sage, warum reden die nicht über Sachfragen? Es gibt so viel wichtige Themen. Warum zum Teufel reden wir darüber, wer im falschen Moment gegrinst hat oder wer einen Fehler in einem Buch gemacht hat? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir angesichts der Aufgaben, die bestehen, uns mit sowas herumschlagen. Das vergrätzt doch auch das Volk. Also die Leute sind doch nicht blöd.
Ich lade Sie ein, dieser außergewöhnlichen Frau weiter zuzuhören auf thepioneer.de oder, wenn Sie mögen, in unserer Podcast-App, die Sie im Apple Store oder im Google Play Store finden, Suchbegriff Pioneer oder einfach Gabor. Offene Arme und eine ausgestreckte Hand. So erleben wir in Europa Joe Biden, der jetzt so ziemlich genau 200 Tage amerikanischer Präsident ist. Der alte, gute Transatlantikpartner hat sich mit ihm und in ihm zurückgemeldet. Aber zu einer echten Zwischenbilanz gehört weit mehr als nur diese Feststellung. Dazu gehört auch Kritik an uns selbst, an uns Deutschen, an uns Europäern. Denn Joe Bidens Hand greift bislang eher ins Leere. Sigmar Gabriel führt diese Kritik in der neuen Ausgabe seines World Briefing aus, dem geopolitischen Podcast aus unserer Pioneer-Familie mit meiner Kollegin Chelsea Speaker als Gesprächspartnerin. Wir hören mal rein in die neueste Folge der beiden.
Ich meine, er hat gerade gegen die Überzeugung des Abgeordnetenhauses und des Kongresses, den Deutschen das Projekt mit Russland und der Gaspipeline Nord Stream 2 durchgehen lassen. Dass er es jetzt getan hat, obwohl sowohl die Demokraten wie die Republikaner dagegen waren, zeigt, wie viel ihm daran liegt. Ich finde, er hat enorm dazu beigetragen, dass der alte Westen zusammengefunden hat. Ich war gerade in Washington, wenn man ganz genau hinhört, dann wird dort eher die Frage gestellt, antwortet ihr Deutsche und Europäer eigentlich auch? Ein großes Thema ist nach wie vor, dass die Vereinigten Staaten, obwohl sie genauso groß sind in ihrer Volkswirtschaft wie Europa, 70% der Verteidigungslasten tragen. Und sie sagen, das kann doch nicht sein, dass ihr Geld habt für Bildung und Infrastruktur und Soziales und wir eure Verteidigungslasten bezahlen müssen. Das müssen wir fair machen. Und ich finde, es hätte längst eine Initiative geben müssen, auf Biden zuzugehen oder die große Initiative, die er angestoßen hat, den Afrikanern und den Zentralasiaten mal eine Alternative zur chinesischen Seidenstraßeninitiative zu geben. Man hört fast nichts aus Europa dazu, obwohl das in unserem Interesse wäre. Also wir könnten schon selbst ein bisschen mehr tun.
Was meinen Sie, woran das liegt, dass da gar nichts kommt von europäischer Seite?
Na, ein bisschen, glaube ich, hat es was damit zu tun, dass die beiden wichtigsten Führungsnationen sehr nach innen schauen. Das ist Deutschland wegen der Bundestagswahl. Merkel ist im Ausgang ihrer Amtszeit. Große Initiativen wird sie nicht mehr starten. Wir wissen nicht, wer der Nachfolger wird, die Nachfolgerin. Und selbst wenn der oder die da ist, wird der ein paar Monate brauchen, um sich in sozusagen die internationale Politik einzuarbeiten. Und in Frankreich sind die Präsidentschaftswahlen nicht weit entfernt. Also es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass die beiden großen Führungsnationen nicht gerade die aktivsten sind, was Europa angeht, sondern eher nach innen gucken.
Mhm. Zurück zu Joe Biden. Donald Trump hat ihn immer als Sleepy Joe bezeichnet. In Deutschland würde man dazu Schlafmütze sagen. Jetzt zeigt sich, dass Biden in der Tat sehr wach ist. Er will China als führende Macht verhindern. Er betitelt Putin als Killer, sagt, dass Russland nichts weiter hat als Atomwaffen und Öl und dass der Konflikt in einen echten Krieg münden könnte.
China has an overall goal to become the leading country in the world. That's not going to happen on my watch. The United States is going to continue to grow and expand.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm, I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else. It's more likely we're going to end up in a war, a real shooting war.
Ist dieser Verweis auf ein Real Shooting War die nächste Eskalationsstufe oder nicht wirklich ein Grund zur Sorge?
Nur das wird darauf ankommen, wen Sie fragen. Wenn Sie die Ukrainer fragen, dann werden die sagen, ja, das erleben wir gerade. Die Osteuropäer haben auch Sorge davor. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber die Erfahrungen der einiger osteuropäischer Staaten mit Russland sind schon ziemlich dramatisch. Ich glaube, dass sie zuerst versuchen werden, auf dem Feld der Rüstungsbegrenzung von Nuklearwaffen wieder zusammenzuarbeiten. Das ist auch dringend nötig. Ohne die USA und ohne Russland werden wir nicht nur eine gigantische Aufrüstung im nuklearen Bereich erleben, sondern wir werden vor allen Dingen nicht kontrollieren können, welche Länder, die heute noch keine Atomwaffen haben, versuchen, sich welche zu beschaffen. Dafür brauchen wir die beiden Länder, also USA und Russland. Und das scheint doch so zu sein, dass die beiden jetzt nicht in Freundschaft verfallen, aber dass sie versuchen wollen, eine stabile und vor allen Dingen berechenbare Perspektive zueinander zu haben. Und das hat was damit zu tun, dass Joe Biden sich in der Außenpolitik absolut auf China konzentrieren will. Mhm. Und jetzt wird die Frage sein, ist das Wladimir Putin ganz recht, dass er nicht mehr im Zentrum amerikanischer Politik steht, oder wird er versuchen zu testen, wie einig der Westen ist. Aber in den USA kommt es eben daher, dass am liebsten Biden Russland irgendwie ein ungefährliches, ein stabiles Verhältnis hätte, damit er sich auf China konzentrieren kann.
Es lohnt sich, mit Sigmar Gabriel auf diese Reise zwischen den USA, China und Europa zu gehen. Die komplette Ausgabe des World Briefing finden Sie auf thepioneer.de oder, wie schon erwähnt, in unserer neuen Podcast-App.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da versuchen die amerikanischen Unternehmen, in ihren eigenen Belegschaften die Impfquote nach oben zu treiben. Amazon geht dabei einen besonderen Weg. Mehr dazu weiß unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Bei Amazon gibt es jetzt ja eine Impflotterie. Sophie, erklär uns doch mal, wie genau funktioniert das?
Ja, also nur für Geimpfte. So viel mal vorab. Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie eben geimpft sind gegen Corona, können 18 Preise gewinnen, die das Unternehmen mit insgesamt fast 2 Millionen US-Dollar bewertet. Zweimal kann man eine 500.000 gewinnen, sechsmal 100.000 US-Dollar. Es gibt 5 neue Fahrzeuge und 5 Urlaubspakete. Bisher haben sie ihren 1,3 Millionen Mitarbeitern nicht vorgeschrieben, sich impfen zu lassen. Aber die Kampagne Max Your Vax, die soll jetzt eben die nötigen Anreize bieten, auf freiwilliger Basis. Amazon hatte zuvor Mitarbeitern in den Lagern, zum Beispiel in den Logistikcentern, bis zu 80 US-Dollar angeboten, wenn sie sich impfen lassen. Das ist natürlich jetzt noch mal ordentlich einer obendrauf. Das Unternehmen sucht verzweifelt nach Arbeitskräften, natürlich einmal, um mit der erhöhten Nachfrage Schritt zu halten, auf der anderen Seite, weil eben eine enorme Knappheit im Arbeitsmarkt besteht.
Und damit schalten wir von New York nach Frankfurt auf das dortige Börsenparkett zu unserer Börsenreporterin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Jens Weidmann hat sich am Wochenende geäußert, unser Bundesbankpräsident, und geäußert zur Inflation. Was genau, Annette, hat er gesagt und was hat er mit dem Gesagten gemeint?
Er hat gesagt, dass man nicht nur Angst vor zu niedriger Inflation, also Deflation, haben sollte, das bekämpfen ja die Notenbanken als zu höchstes Mandat, sondern auch vor zu stark steigenden Preisen. Und natürlich meint er damit, dass die Notenbanken da ganz genau aufpassen müssen, dass die Inflation nicht zu hoch wird.
Und hat er damit auch indirekt eine Aussage über die künftige Zinspolitik getroffen?
Herr Weidmann sagt ganz klar, dass wenn die Inflation weiterhin so hoch ist, momentan sind wir bei knapp 4% in Deutschland, muss die Notenbank aufhören, so viel billiges Geld in die Märkte reinzupumpen. Und natürlich möchte er, dass man im September, wenn die EZB wieder zusammenkommt, sich das genau anschaut.
Bislang war ja das Hauptargument dagegen, dass der Süden Europas dann seine Staatsfinanzierung nicht mehr gewährleisten könne mit höheren Zinsen und dann höheren Belastungen in den dortigen Etats. Was hat er zu diesem Argument zu sagen?
Er sagt ganz klar, das ist nicht die Aufgabe der EZB, die Schuldentragfähigkeit von einzelnen Ländern zu garantieren. Und damit wendet er sich im Grunde genommen indirekt auch gegen die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, die nämlich genau etwas anderes zu diesem Thema schon mal gesagt hat, dass man aufpassen muss, dass die Renditen in der Peripherie nicht wieder stark steigen.
Also Weidmann ein Hardliner?
Genau, Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist bekannt als sogenannter Hardliner oder sogenannter Hawk im dem Rat der EZB. Das heißt, dass er eher früher als später die außerordentlichen Maßnahmen zurückfahren möchte, währenddessen vor allem die Südländer genau das Gegenteil wollen.
Na, dann schauen wir mal, ob den Worten später, wenn die Inflation weiter steigt, auch Taten folgen. Vielen Dank, Annette.
Vielen Dank, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass ein Multimillionär seine Rührung beim Vereinswechsel zelebriert. So gestern der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi, der nach 21 Jahren seinen FC Barcelona verlassen muss. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Der Superstar gab gestern die letzte Pressekonferenz in Barcelona. Das Thema, sein Abschied. Hemmungslos kullerten die Tränen über die Wangen. Die anwesenden Reporter erhoben sich. Standing Ovations. Und dann kam doch noch was aus diesem berührten und bewegten Lionel Messi heraus.
Bon dia.
Die letzten Tage habe ich darüber nachgedacht, was ich heute sagen kann. Die Wahrheit ist, mir fällt nichts ein. Das ist sehr schwer für mich nach so vielen Jahren. Ich war mein ganzes Leben hier und ich bin nicht bereit dafür zu gehen.
Warum er dann trotzdem gehen muss? Naja, weil der Verein in den letzten Jahren auf etwas zu großem Fuße gelebt hat. Unter anderem natürlich wegen der exorbitanten Spielergehälter in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage. Der Verein hat über 1 Milliarde Euro Schulden. Und Schuld an den Schulden trägt eben auch das hohe Gehalt eines weinerlichen Helden.
Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is!
Also, den größten Gefallen täte Messi seinem Verein, wenn er nicht geht, sondern auf sein überdimensioniertes Gehalt von 70 Millionen Euro, so ist zu hören, verzichten würde und trotzdem weiter Tore für Barcelona schießt. Ist ja nur so eine Idee.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Mann aus Oberbayern mit einer scheinbar einfachen Geste viel bewegt. Zwischen Trümmern und Schutt ertönt Trompetenmusik. Der Mann, der hier spielt, heißt Franz Josef Graf. Der 60-Jährige aus Oberbayern reist 2 Wochen entlang der A und spielt kleine Konzerte für die Opfer der Flutkatastrophe. Egal ob auf dem Marktplatz, bei Aufräumen, Arbeiten oder nach Feierabend, Franz Josef Graf spielt genau da, wo er gerade gebraucht wird. Er möchte den Leuten mit seiner Musik Zuversicht schenken. Sie sind teilweise zu Tränen gerührt.
Ich habe ihn ja schon gesehen auf Facebook und ich habe ihm das gerade gesagt. Dann meinte er, wird uns das nochmal spielen. Fand ich ganz toll.
Wir sind in Gedanken heute Morgen auch bei denen, die jetzt Großes leisten, bei den Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet. Wir schicken von der Pioneer One aus Berlin unseren Trompetergruß in die Region. An der Trompete hören Sie Till Brönner. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.